Wir haben gerade von den Hirten gesungen und darüber wird auch die Predigt weiterführen. Als Grundlage dieser Text in Lukas 2, Vers 15 folgende: Es begab sich, als die Engel von ihnen, nämlich von diesen Hirten, gen Himmel gefahren waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch nach Bethlehem hingehen und diese Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort kund, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ja, meine Frage an Sie: Ist der Glaube schon mal so gewesen, dass er Sie in Bewegung gesetzt hat? Ich meine nicht nur, wenn ein Sonderangebot war und Sie gerannt sind, damit Sie noch die letzten Exemplare bekommen, das sicher auch, sondern die Frage: Dieser Glaube an Gott, hat er Sie schon einmal in Bewegung gesetzt? Innerlich, auch äußerlich. Hier sind die Hirten, sozusagen die Mitarbeiter der Nachtschicht, die plötzlich einen Engel sehen und hören. Wobei es ja immer interessant ist, wo Engel in der Bibel auftauchen. Das griechische Wort Engel, Angelos, heißt ja nur der Bote. Damals kamen sie also aus der unsichtbaren Welt. Heute könnte auch ein Mensch ein Bote Gottes sein, der seinen Willen weitersagt. Ja, wo tauchen solche Engel auf? Interessant, gerade bei der Geburtsgeschichte Jesu, diese Ankündigung der Geburt an Maria. Hier sind Engel und später, als der Josef dann nach Ägypten flieht, wieder. Dann im Leben von Jesus ist von Engeln keine Rede mehr. Aber bei seinem Tod tauchen Engel wieder auf. Ein Engel stärkt ihn. In diesem leeren Grab sind Engel zu finden. Bei der Himmelfahrt sagen zwei Engel: Was schaut ihr eigentlich nach oben? Ja, er wird wiederkommen und das Leben findet hier eigentlich hier unten statt. Dann in den Briefen im Neuen Testament spielen Engel weitgehend keine Rolle. Aber wenn Sie die Offenbarung lesen, die Geschichte über die Endzeit der Welt, da tauchen Engel wieder in vermehrtem Maße auf. Ja, also interessant hier diese Engel, die erzählen den Hirten etwas von einer Person, die in Bethlehem geboren wurde. Und diese Person bekommt gleich drei Würdetitel, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, steht gerade davor. Sie wird genannt Retter, Messias und der Herr. Oder statt Messias kann man auch Christus sagen. Drei Titel: der Retter, der Messias und der Herr. Der Retter, ein interessanter Name für Jesus. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn ich hier so Blaulicht, Krankenwagen durch die Stadt huschen sehe und höre, läuft mir immer so heimlich ein Schauer über den Rücken. Irgendwie so etwas Eiliges, Wichtiges ist da unterwegs. Wobei ich ja meistens nicht weiß, worum es geht. Die Frage: Wovor rettet Jesus oder wovon? Wenn Sie in die Bibel mal hineingeschaut haben, werden Sie dort ganz viele Rettungsgeschichten finden. Nehmen Sie eine als Beispiel: die Sintflut, wo viele ihr Leben verlieren, aber 8 Personen werden gerettet. Oder dann dieses Volk Israel, das 400 Jahre eine Art Sklavendienst in Ägypten getan hat, das heißt zunehmend härter. Und am Ende der Zeit werden sie gerettet aus diesem Land. Und zwar dadurch, dass es 10 verschiedene Plagen gibt. Bei der 10. Plage stirbt ein Lamm und mit dem Blut des Lammes wird immer die Türpfosten der Häuser bestrichen. Und überall, wo dieses Blut des Lammes ist, sind die Menschen geschützt vor dem Zorn Gottes. Denn in dieser Nacht geht ein Engel an diesen Häusern vorbei, und wo er das Blut nicht findet, stirbt immer der älteste Sohn und auch jedes älteste Tier stirbt in dieser Nacht. Interessant also, da schützt das Blut eines Lammes vor diesem Würgeengel Gottes. Jesus wurde später mal von seinem Freund und Verwandten Johannes dem Täufer auch das Lamm Gottes genannt. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir sind ja gewohnt, dass wir Menschen mit Tieren vergleichen, wobei es meistens ja nicht gerade Komplimente sind, die in diesen Tiervergleichen enthalten sind. Aber hier ist es schon ein Kompliment. Das Lamm ist ein würdevolles Opfertier. Und damals schützte das Blut eines Lammes vor dem Zorn Gottes durch diesen Engel. Und so schützt sie Jesus vor dem Gerichtszorn Gottes. Und dafür hat er sein Blut vergossen, genau wie dieses Lamm damals. Das heißt, wenn Gott sie sieht, sagt er, oh, für den ist Jesus gestorben, der hat sein Blut für ihn vergossen. Und deshalb will ich ihm vergeben und ihn so annehmen, wie er ist. Natürlich werde ich mich bemühen, ihn zu verändern, aber zunächst nehme ich ihn so an, wie er ist. Jesus rettet sie vor dem Gerichtszorn Gottes. Der Gerichtszorn Gottes zeigt sich heute manchmal in einem schlechten Gewissen, ja, so eine gewisse innere Unruhe. Später wird er sich einmal in dem jüngsten Gericht zeigen, aber Christen kommen nicht in das Gericht, weil ihre Sünde gerichtet wurde, als Jesus starb. Ich weiß nicht, ob Sie sich bei Jesus schon mal dafür bedankt haben, dass er Ihre Sünde, auch wenn die erst morgen geschieht, schon vor langer Zeit mit an dieses Kreuz hinaufnahm. Für Gott kein Problem. In der Ewigkeit ist alle Zeit gleichzeitig. Wir können ja immer nur linear denken, aber dort ist es ganz anders. Alle Zeit ist gleichzeitig. Insofern konnte Jesus auch Ihre Sünde, obwohl sie damals noch gar nicht geschehen war, schon mit an sein Kreuz nehmen. Jesus, der Retter, wo er sie persönlich schon aus dieser oder jenen misslichen Lage gerettet hat, weiß ich nicht, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Oder vielleicht auch mancher, der im Krieg war, sei es an der Front oder vielleicht zu Hause mit Bomben zu tun hatte oder mit diesem und jenem, könnte sagen, wie er da gerettet wurde und wo er eigentlich schon hätte tot sein können, aber Gott irgendwie seine Hand über ihm gehalten hat. Außer Retter ist er noch der Messias, das ist das hebräische Wort, griechisch heißt das Christus und auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt und Priester. Das heißt, sie wurden mit Öl gesalbt, ein Bild für den Heiligen Geist, und immer gesalbt, weil sie einen bestimmten Auftrag hatten. Es wurde also keiner gesalbt, damit er sagen konnte, ich bin jetzt eine Stufe höher und irgendwie etwas Besseres, sondern da war ein Auftrag damit verbunden. Und wenn Jesus dieser Messias ist, dann ist der Auftrag, dass er sein Volk befreit von Sünde und letztlich auch von Feinden, dass er es heilt und von daher den Menschen die Liebe Gottes verdeutlicht. Das Volk Israel hatte ja damals diese Befreiung von den Römern erwartet, die nicht kam. Aber ich nehme an, wenn Sie Jesus kennen, hat er sich schon von manchem Feind in Ihrem Leben befreit. Vielleicht von der Angst, die durch den Aberglauben kommt, dass sie die ganz abgelegt haben, vielleicht von diesem oder jenem Vorurteil, vielleicht von irgendeiner Art von Empfindlichkeit. Manchen hat er befreit von Geiz, manchen von irgendwelchen unreinen Dingen, die in seinem Leben ausgewandert sind und jetzt eine innere Heilung stattfindet. Auch heute kann er schon von Feinden befreien, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass wir an Personen unbedingt denken, sondern an Einflüsse und Mächte. Ja, und dann ist er der Herr. Heute ist der Name Herr nichts Bedeutungsvolles. Man sagt Herr Meier, Herr Müller, Frau Schulze, alles in einer Reihenfolge. Damals war der Name Herr, Kyrios, eine besondere Bezeichnung für jemanden, der etwas zu sagen hat, der Herrschaft ausübt. Und wenn Sie mal den Philipperbrief lesen, werden Sie lesen, dass dort vor Jesus sich alle Knie beugen werden, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Im Himmel, klar, das sind die Engel und die Erlösten, auf der Erde sind die Lebenden, unter der Erde sind die, ja, auch die Verdammten, werden einmal ihre Knie vor Gott beugen und vor Jesus. Auch ein Stalin wird seine Knie vor Jesus beugen, auch ein Adolf Hitler wird Jesus anbeten müssen, auch wenn er selber dachte, er wäre der Messias, den Gott gesandt hat. Wird er feststellen, so ist das nicht, da ist ein anderer. Und dieser Name, Jesus, hat auch heute schon eine Macht, die manchmal klar zutage tritt. Ich denke an ein Buch, das Sie, mancher von Ihnen, kennt. Wir hatten den Schreiber des Buches mal hier zu Gast, Rabbi Maharaj, ein indischer Guru, der dann Christ wurde. Und er hatte eine Zeit lang in Zürich gearbeitet, am Bahnhof unter Hippies und Rauschgiftsüchtigen und hat dort einmal ein gefährliches Erlebnis gehabt, wo irgend so ein Hippie, ein Rauschgiftsüchtiger, ihn abdrängte in einen Kellerraum Und dieser Hippie, der war eine kräftige Gestalt und wollte ihn mit einem eisernen Schirmständer totschlagen. Sie waren nur zu zweit in diesem Raum, er war ihm total unterlegen. Aber dann sagte er, in Jesu Namen lässt du das fallen. Und dann ließ er diesen eisernen Schirmständer fallen, hatte allerdings sofort etwas Neues in der Hand, um ihn totzuschlagen. Aber dann sagte er, in Jesu Namen lässt du das fallen. Und er ließ das nächste wieder fallen, hatte aber schon wieder etwas Neues. Und ihm gelang es dann schließlich, diesem Rabbi Maharaj an die Tür zu kommen und einen zweiten Mann hineinzuholen. Nicht, dass sie jetzt gegen ihn gekämpft hätten, sondern der hat gebetet. Und dann haben sie gebetet gegen diese finstere Macht in diesem Hippie. Und der Hippie wurde schließlich ruhiger und sagte, betet weiter. Es fängt an, hell zu werden in mir. Und am Ende von 2 bis 3 Stunden Gebet hat er dann mitgebetet und hat gesagt, ich glaube, jetzt bin ich das los, diese finstere Macht in mir. Und dann hat er Jesus ganz neu für sich entdeckt, als derjenige, der ihn liebt, der aber auch Macht hat über Mächte der Finsternis, auch heute schon, auch wenn das so im gesellschaftlichen Kontext oft wenig deutlich wird. In manchen Erlebnissen ist es sehr deutlich. Also Jesus wird angekündigt als Retter, als Messias und als der Herr. Diese Hirten machen sich auf den Weg, aber vorher führen sie ein Selbstgespräch. Sie reden mit sich und sagt, lasst uns nach Bethlehem gehen. Ich weiß nicht, ob sie auch Selbstgespräche führen mit sich und in welchen Zusammenhängen. Die meisten Leute tun das. Nicht immer in erfreulichen Zusammenhängen, manchmal auch, wenn es so ein bisschen schief oder schräg läuft oder schwer ist. Sie fassen einen Entschluss und sagen, jetzt wollen wir uns in Bewegung setzen. Es ist interessant, der Glaube hat es manchmal mit Entschlüssen zu tun, dass man sagt, jetzt will ich in einer bestimmten Richtung vorwärts gehen und denke, das ist gut. Ja, sie gehen dorthin, werden aber vorbereitet, dass sie diesen Retter, diesen Messias und diesen Herrn finden werden, als Baby in einer Futterkrippe liegen. Das ist ja schon irgendwie katastrophal anders, denn wenn man sich einen Retter vorstellt, der die Feinde besiegt, und dann in einer Futtergrippe liegt, also noch nicht einmal Platz bekommt von irgendeinem höflichen Wirt. Wenn man einen Befreier sieht, der so arm geboren ist, einen, der einmal Herr sein wird, sodass alle Knie sich vor ihm beugen, und dort sind nur Ochse und Esel und vielleicht ein paar Schafe dabei, dann ist das schon sehr erschreckend. Aber sie waren vorbereitet. Übrigens, warum stehen da immer Ochse und Esel bei diesen Weihnachtsbildern dabei, obwohl sie in der Weihnachtsgeschichte nicht vorkommen? Da gibt es in Jesaja 1, Vers 3 eine Stelle, da heißt es, Ochse und Esel kennen die Grippe ihres Herrn, aber mein Volk, ja, kennt sie nicht oder ihn nicht, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Das heißt, die Tiere sind schlauer als die Menschen. Ja, sie machen sich auf den Weg und finden tatsächlich dieses Kind und wissen, das ist das, was wir finden sollten, und das ist dieser wunderbare Messias. Sie erzählen, was sie gehört haben, Maria und Josef und auch all den anderen, und die sind dabei sehr erstaunt, was sie hören, und behalten es je nachdem im Gedächtnis. Von Maria heißt es, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das heißt, sie hatte schon vieles über Jesus gehört, sie versuchte jetzt so ein Gesamtbild zu bekommen, aber ihr ist das nicht gelungen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Es gibt ja so Mosaike irgendwo, zum Beispiel hier in dem Schwimmbad sah man früher immer so eines. An der Eichendorff-Schule an den Eingängen sind Mosaike an der Wand. Als diese Mosaike dort in dieser Eichendorff-Schule an die Wand geklebt wurden, stand ich mal neben diesem Handwerker und habe ihm zugeschaut. Er hatte das Mosaik schon zur Hälfte geklebt. Aber ich hatte keine Ahnung, was es wird. Er wusste es natürlich, er hatte ja einen Plan und wusste, was daraus werden wird. Inzwischen ist klar, was es ist. Es ist eine Schnecke und ein Fisch mit verschiedenen schönen Farben oder auch dunklen Farben. Und so versuchte die Maria sozusagen das Mosaik über das Leben von Jesus zusammenzusetzen, aber sie hatte keine Ahnung, was daraus wird. Diese Ahnung bekamen sie dann erst später, als er wieder auferstanden war. Interessant ist, die Hirten finden Jesus und wissen, das ist der, den wir gesucht haben. Jetzt wäre meine Frage an Sie, haben Sie sich auch schon aufgemacht? Haben Sie Jesus entdeckt? Wer war Ihr Bote, der Ihnen sozusagen die Richtung gewiesen hat und hat gesagt, in der Richtung musst du gehen, dann findest du ihn. Was war der Stall, in dem Sie Jesus entdeckt haben? War das eine Freizeit, ein Hauskreis, vielleicht irgendeine schwierige persönliche Schicksalslage? Was war die Krippe, in der Sie Jesus gefunden haben? War das ein Buch über christlichen Glauben? War das eine Gemeinschaft mit irgendeinem Christ, ein intensives Gespräch? War es Ihr persönliches Gebet zu Jesus? Es wäre ein interessanter Austausch zwischen Ihnen und jedem anderen unter uns, der ihn schon entdeckt hat. Vielleicht aber auch die stille Aufforderung für manchen, der ihn noch nicht entdeckt hat, sich auf den Weg zu machen. Jemand, der sich nicht auf den Weg macht, kommt auch nicht ans Ziel. Das heißt, wenn ich Jesus kennenlernen will, muss ich in einem gewissen Sinne mich auf den Weg machen. Gibt es einen sehr netten Bibelvers in Epheser 5, Vers 14. Da heißt es, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht leuchten. Ich vergleiche das mal mit einer 3-Stufen-Rakete. 3 Stufen. Die erste Stufe ist, wache auf, der du schläfst. Meine Frage ist immer, wer zündet die Stufe? Ist das Gott oder sind Sie oder ich das? Wache auf, der du schläfst. Wer zündet die Stufe, ist klar, Gott. Denn ich kann mich ja nicht selber wecken, es sei denn, ich hätte einen Wecker gestellt. Aber Gott macht Menschen wach. Durch Begegnungen mit Christen, durch Schicksalsschläge, durch Fragen, die auftauchen, manchmal durch die Schönheit der Natur, durch irgendeine Fernsehsendung, irgendein Geschichtsereignis, werden sie wach oder den Tod eines Angehörigen und haben plötzlich Fragen, die vorher nicht da waren. Wache auf, der du schläfst. Ja, dann geht's weiter, stehe auf von den Toten. Gut, ich kenne niemanden, der von den Toten auferstanden ist. Das heißt, eine Dame kannte ich, die schon mal auf dem Friedhof war, die hatte irgendwie so einen Erstarrungszustand. Aber zum Glück hat man das noch entdeckt, ehe sie beerdigt wurde. Und sie kam dann wieder zurück. Ich habe sie dann viele Jahre später tatsächlich beerdigt, als sie dann tot war. Aber die ist auch nicht von den Toten gekommen, sondern die war einfach nur irgendwie, wir würden sagen, scheintot. Ja, was meint die Bibel? Stehe auf von den Toten. In der Bibel ist jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, der kein göttliches Leben in sich hat, geistlich tot. Das heißt, die Beziehung zwischen Gott und ihm ist tot. Das ist kein Kompliment, sondern eine Aussage. Und da sagt die Bibel, stehe auf von den Toten. Das heißt, löse dich von diesem Zustand, gehe Schritte im Gebet, im Glauben auf Jesus zu, unternimm etwas. Klar, wer zündet diese Stufe? Ist deutlich der Einzelne selbst. Er muss etwas unternehmen, er muss aufstehen, er muss gehen. Und wenn Sie morgens im Bett liegen und aufgestanden sind, schlafen Sie nicht wieder ein. Aber wenn Sie drin liegen bleiben, sagen, ich bin wach und warte noch 5 Minuten, kann es sein, dass es auch mehr wird, weil Sie wieder eingeschlafen sind. Also die erste Stufe zündet Gott, wache auf. Die zweite, der Mensch, stehe auf von den Toten. Und die dritte, so wird Christus dir als Licht leuchten. Die zündet wieder Gott. Denn dass ich Jesus wirklich kennenlerne, das ist letztlich ein Geschenk, das Gott mir macht, indem ich feststelle, der ist es wirklich, den ich gesucht habe. Und jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Ja, danach kann man das weitererzählen. Die Hirten haben das weitererzählt. Als ich zum Glauben kam, habe ich das weitererzählt. Christen sind Leute, wenn sie Jesus neu entdeckt haben, die oft begeistert sind, das Leuten anderen weiterzuerzählen, egal ob die das hören wollen oder nicht. Und da gibt es einen schönen Psalmvers, Sie kennen den wahrscheinlich, da heißt es, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündet. Interessant ist, wer diesen Vers spricht, das war David, und wann er ihn spricht, steht in dem Psalm 51, Vers 17, nach seinem Ehebruch, als er ganz tief unten war und Gott ihm vergeben hat und er dadurch Gott wieder neu erlebt hat, sagt er danach, Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündet. Könnte man ja auch sagen, ja, jetzt muss ich erstmal schweigen, ich habe nichts mehr zu sagen, ich habe dermaßen versagt, jetzt ist Schluss. Nein, Herr, tue meine Lippen auf. Er hat Gott neu erlebt und kann jetzt von ihm reden. Ich denke an einen anderen König, der hieß Josaphat, ein gläubiger Mann, der mit seinem gottlosen Schwager Ahab einen Kampf führte gegen die Syrer. Sie mussten dann fliehen, der eine verlor sein Leben, dieser Ahab, und der Josaphat floh. Als er nach Hause kam, schimpfte ihn ein Prophet aus und sagte, musstest du als gläubiger Mensch mit einem Gottlosen kämpfen? Es war doch klar, dass ihr das verlieren würdet und das ist nicht gut gewesen. Er hat sich ausschimpfen lassen, er hat nichts erwidert. Und danach ist er mit der Bibel unterm Arm in sein Volk gegangen und hat die Menschen zum Glauben an Gott zurückgeführt. Obwohl er gerade selber erst geflohen war aus einer Niederlage, aus einer Pleite eigentlich kam, hat er das Wort Gottes weitergegeben. Und das finde ich schon ermutigend. Wenn wir Gott erleben, wenn wir Jesus erleben, heißt es ja nicht, dass wir dabei unsere wunderbare Schönheit auch im charakterlichen Sinn erleben, sondern einen wunderbaren Retter und dass wir das weitergeben können an andere. Meine Frau und ich lasen in einem Andachtsbuch ein nettes Beispiel, wo an einem Königshof ein weißer Mann war. Aber er hatte einen Nachteil, er sah sehr, sehr hässlich aus. Und die heranwachsende Königstochter, inzwischen junge Dame, fragte ihn mal höflich, sag mal, wie kann es sein, dass Gott so viel Weisheit in ein solch hässliches Gefäß hineingießt? Und dann hat er überlegt, was sagst du jetzt? Und sagte, dein Vater liebt Wein. Sag mal, wo bewahrt er den auf, in welchen Gefäßen? Und die Geschichte ist schon relativ alt, sagt er, in Tongefäßen. Sagte, ja, ist das nicht auch ein bisschen ein einfaches Gefäß? Sag mal, als König hat man doch Gold und Silber. Warum hebt er den Wein nicht in Gold- und Silberfässern auf? Der Tochter leuchtete das ein und sie ging zu ihrem Vater, der dann den Wein umgefüllt hat, Gold- und Silberfässer herstellen lassen. Und das Ergebnis war, dass schon nach wenigen Wochen und Monaten der Wein kaputt war. Er war schlecht geworden, weil er in diesen edlen Gefäßen sich nicht wohlfühlte. Das war nicht richtig dafür. Und ob die Tochter das dann verstanden hat, vielleicht. Der Paulus schreibt das mal, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, diese wunderbare Nachricht von Jesus, dieses wunderbare Leben von Jesus in uns, haben wir in irdenen Gefäßen, das heißt in schwachen Gefäßen, nicht körperlich nur schwach, sondern auch im menschlichen Bereich in dieser oder jener Weise. Aber es ist dort und wir können dann den Inhalt weiterleiten, auch an andere. Ja, sie kehren zurück, die Hirten, und loben Gott. Sie haben ein wunderbares Erlebnis mit Jesus gehabt, aber sie bleiben nicht dort im Stall und sagen, das war so toll, wir machen jetzt hier immer Sing and Pray in diesem Stall. Wir loben Gott jeden Tag, bleiben dort in der Nähe, sondern sie gehen zurück an ihre Arbeit, um dort mit Gott weiter unterwegs zu sein. Ich finde das schön, dass Gott uns immer wieder mal solche geistlichen Höhepunkte schenkt, wo jemand Jesus ganz neu entdeckt, vielleicht zum ersten Mal, oder in einer Situation ihn wieder neu entdeckt und sich darüber freut. Aber die Bewährung liegt nicht in dieser Begegnung, sondern im Alltag. Sie kehren zurück an ihre Arbeitsstelle, in ihr Leben, was relativ einfach war. Und dort freuen sie sich weiter an diesem wunderbaren Jesus, weil sie entdeckt haben, jetzt haben wir einen Retter, einen Messias und einen Herrn. Und darüber wollen wir Gott loben. Meine Einstiegsfrage war, ob der Glaube sie schon in Bewegung gebracht hat an dieser oder jener Stelle. Ich denke, wenn der Glaube echt war, dann wird das gewesen sein, vielleicht nicht nur an einer Stelle, schon in mehreren Zusammenhängen. Und ich nehme an, dass Gott Sie und mich an dieser oder jener Stelle weiterführen wird, wieder in Bewegung setzt durch sein wunderbares Wort, durch Hinweise, um in eine Richtung zu gehen, die er möchte und führt. Herr Jesus, du hast dich damals in diesen einfachen Umständen als Mensch eingefunden auf dieser Erde, dass dich entdecken und besuchen lassen von ganz einfachen Menschen, die aber darüber sehr froh wurden. Danke, dass du dich auch heute finden lässt von jedem unter uns, der diesen Weg beschreitet zu dir. Und hab Dank, dass das Leben reich und auch froh macht. Ja, auch wenn es dann ein Schatz in irdenen Gefäßen ist, darüber loben wir dich. Amen.